Ja, wie Ingo das ja schon gesagt hat, befinde ich mich noch im Urlaub. Also das ist jetzt nur eine Durchgangsstation in meinem Urlaub. Ich habe schon 3 Wochen und habe noch 2. Also von daher, ja. Und das sieht jetzt vielleicht so aus. Ne? Jetzt hat er so einen Rucksack auch noch mit dabei. Ne? Also vielleicht war ja schon der eine oder andere von Ihnen im Urlaub. Und im Münsterland gibt es ja nicht so viele Berge. Aber vielleicht haben ja schon welche Wahnsinn in die Bergen oder fahren noch in die Berge. Und dann hat man natürlich immer so einen Rucksack mit dabei. Und was sich darin verbirgt, das werde ich dann im Laufe der Predigt dann noch zeigen, was sich dahinter oder da drin verbirgt. Ja, dieser Gottesdienst oder die Predigt, die steht unter dem, ja, unter der Überschrift Ende gut, alles gut. Das ist ein Sprichwort, ich habe jetzt nochmal, wie man das heute so schön sagt, gegoogelt. Ich wollte doch mal gerne wissen, woher das eigentlich kommt. Und eine Erklärung ist, es kommt aus dem Englischen. Und zwar von William Shakespeare. Der hat tatsächlich ein Stück geschrieben, was übersetzt Ende gut, alles gut heißt, was aber heutzutage nur noch sehr selten aufgeführt wird oder überhaupt selten aufgeführt wurde. Und aber dieser Satz, ne, das ist so eine Redewendung geworden. Ende gut, alles gut. Ich habe mir dann die Frage gestellt, kann man diesen Satz eigentlich so ohne weiteres nachsprechen? Ende gut, alles gut. Oder könnte nicht man auch ein Fragezeichen manchmal dahinter setzen? Was ist mit den Menschen, wo wir, wenn wir auf das Ende schauen, sagen müssen, menschlich gesprochen war das doch kein gutes Ende. Sagen wir dann auch Ende gut, alles gut? Und für mich ist da eine Person sehr prägend gewesen, Dietrich Bonhoeffer. Und nur kurze Zeit vor Ende des Zweiten Weltkriegs, es war der letzte Erlass von Adolf Hitler, ist er noch hingerichtet worden. Und ein Mitgefangener hat ja die letzten Worte Bonhoeffers überliefert. Und er sagte, das ist das Ende, für mich aber der Beginn. Und Dietrich Bonhoeffer hat meines Wissens 1934 ein Glaubensbekenntnis geschrieben. Wir kennen das apostolische Glaubensbekenntnis, vielleicht auch das nizänische. Und Dietrich Bonhoeffer hat folgendes Glaubensbekenntnis verfasst. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Faktum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Und das könnte auch im Grunde ein Lebensmotto sein von der Person, die wir, denke ich, alle kennen, um die es heute im Besonderen gehen soll, um Josef. Und Josef hat ja in seinem Leben nun wirklich viel Schweres erleben müssen. Wenn wir an die Josefsgeschichte denken, und ich finde diese ganzen Familiengeschichten im Alten Testament so faszinierend, weil sie so aus dem Alltag sind, weil sie nicht idealisieren, weil sie die Schwächen zeigen. Der Josef, auf dem lag eine große Berufung. Man könnte sagen, der war besonders begabt. Und Gott hatte vor, hatte ihn erwählt, dass er ein mächtiger Mann werden sollte. Und Gottes Plan war, dass durch ihn viele Menschen, man könnte sogar sagen Völker, gerettet werden sollten. Denn er hat ja später sowohl die Ägypter vom Verhungern gerettet, als auch seine Familie und damit ganz Israel. Eigentlich eine großartige Berufung, die über dem Leben dieses jungen Mannes oder Menschen steht. Und dazu hat Josef die Gabe bekommen, Gottes Pläne zu träumen und zu deuten. Was Wunderbares. Aber man zeigt oder man sieht auch die menschlichen Schwierigkeiten. Wie gehen wir mit Begabungen um? Es ist ja oft so, dass wenn wir auch reich begabt sind, oft charakterlich noch nicht in der Lage sind, mit dem, was wir an Begabungen haben, auch richtig umzugehen. Das kann man zum Beispiel manchmal bei Kindern auch erleben. Wenn ein Kind etwas sehr gut kann, dann schmiert es den anderen das auch aufs Brot. Und ich muss den Kindern sagen, leider machen das die Erwachsenen auch. Ja, die sind auch davor nicht gefeit. Das ist ja immer so was, auf der einen Seite sind wir begabt, haben tolle Fähigkeit und darüber sollen wir und dürfen wir uns auch freuen. Aber wenn das natürlich dazu dient, dass ich mich dann über andere stelle und das natürlich den anderen auch nochmal so unter die Nase halte, dann ist das einfach schwierig. Ich weiß doch, ich hatte einen Schulfreund, ist heute auch deutscher Schachspieler, spielt in der deutschen Bundesliga. Und ich weiß noch, der hat mich immer genervt im Unterricht, weil dem so langweilig war, dass wir im Kopf gegeneinander Schach spielen. Also meine größte Leistung war, dass ich mal bis zum 20. Zug mitgehalten habe, weil dann habe ich das Schachbrett aus dem Kopf vergessen gehabt. Da sagt er, da hast du gar keine Figur mehr, da kannst du gar nicht hinziehen. Also ich habe es mal bis zum 20. Zug im Kopf geschafft. Aber dann war es natürlich so, der hatte eine eigene Messlatte. Ich hatte einen Mathelehrer, der sagte mir immer, die 4 ist die 1 des kleinen Mannes. Daran habe ich mich auch gehalten. Nur, der war natürlich so hochbegabt, der hatte natürlich immer den Anspruch, das war immer klar, dass er in Mathe eine 1 schreiben wird. Aber er wollte auch immer die volle Punktzahl. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, es gab, das weiß ich noch wie heute, eine Mathearbeit zurück und er hatte von 45 möglichen Punkten nur 44,5. Und dann hat er angefangen, mit dem Mathelehrer einen Streit anzufangen. Die haben sich nachher vor der ganzen Klasse angebrüllt. Und wir anderen, die wir mit der 1 des kleinen Mannes da saßen, wir haben doch gesagt, Mann, der soll doch zufrieden sein, dass er der 1 hat, dass er den halben Punkt nicht hat. Und er hat so lange interveniert, bis er den halben Punkt noch bekommen hat. Aber da merkte man vielleicht auch seine Not. Es war für ihn ja gar keine Frage, eine 1 zu kriegen. Er wollte eben auch die absolute Punktzahl. Ich habe ihm dann versucht zu sagen, Holger, das wirkt nicht gut auf die anderen. Damit machst du dir jetzt nicht viel Freunde. Ja, ich habe seine Not verstehen können, wenn man eben in der eigenen Liga spielt und eben so viel besser ist wie alle anderen, dass man sich irgendwie ja auch noch Ziele setzen muss. Aber das wirkt natürlich in einer Klasse, wo eben drei Viertel mit Mathe nichts anfangen können, dann schwierig. Und so ähnlich stelle ich mir das auch mit Josef vor. Wir kennen ja die Geschichte, dass er die ersten Träume hat mit seiner Familie. Und dann verneigen sich die Gaben vor seiner Gabe und Sonne, Mond und die Sterne im zweiten Traum. Und dann sagt er, das seid ihr meine Brüder, das seid ihr meine Eltern. Ja, damit macht man sich auch keine Freunde. Ja, aber er hat eben auch in seiner jugendlichen Naivität, vielleicht auch in einem gewissen Stolz, in einer gewissen Arroganz das erzählt. und muss dann erleben, dass in seiner Familie vieles hochkommt, womit er nie gerechnet hat. Und da finde ich schon, ein erster Abschnitt in der Josefsgeschichte ist eigentlich toll. Der Jakob macht ja einen Fehler, unter dem er als Kind und als junger Erwachsener unendlich leiden musste. Er hat es doch an eigenem Leibe erfahren, was es heißt, Papas Liebling, Mamas Liebling. Sein Bruder Esau war der Papas Liebling und er war Mamas Liebling. Und wir sehen ja, wie viel Not und Elend das über die Familie Isaaks gebracht hat. Man könnte doch meinen, Josef wird das mal in der Erziehung seiner Kinder anders machen. Nein, im Gegenteil, er macht es noch schlechter. Da gibt es eben die ersten 10 Kinder aus der Ehe mit der Lea, die liefen so unter ferner Liefen mit. Aber dann gab es ja noch Josef und Benjamin von der geliebten Frau von Rahel. Und deshalb die 10 Älteren, die mussten arbeiten, die mussten die Herden hüten, haben nie ein gutes Wort wohl gehört oder zumindest nicht die Anerkennung bekommen, die sie sich gewünscht hätten. Und Josef, er durfte zu Hause bleiben. Er wurde ja gehätschelt und getätschelt. Und dann bekam er noch, das hat mich schon als Kind hoch beeindruckt, dieses bunte Gewand. Ja, eine Auszeichnung noch mal vor seinen Brüdern, wo man dem Vater auch sagen kann, oh Jakob, was hast du dir dabei gedacht? Und dann merkt man, wie der, ja, vielleicht mal die brüderliche Liebe, wie die umschlägt in blanken Hass. Und dann, wo Josef einmal sich auf den Weg macht, seine Brüder auf der Weide dann ja zu besuchen, sehen sie ihn natürlich aufgrund seines bunten Gewandes, der lief ja wie eine Neon-Reklame durch die Wüste, ja, hier komme ich, ja, hier ich, bin's Josef, Papas Liebling. Und sie sehen ihn von Ferne und dann kommt das hoch, wir bringen ihn um. Da muss man mal auch überlegen, was in diesen Brüdern passiert ist. Wie sehr sie sich vielleicht nach der Liebe und der Anerkennung des Vaters gesehnt haben und nie bekommen haben. Und der jüngere Bruder, der wurde überschüttet damit. Ich glaube, auch das gehört zu Familiengeschichten, dass wir erfahren müssen, wir werden nicht gleich geliebt. Wir haben nicht die gleiche Aufmerksamkeit. Und auch als Eltern, dass man sich ehrlich sagt, zu meinem Sohn habe ich vielleicht einen besseren Kontakt als zu meiner Tochter oder umgekehrt. Ja, das habe ich immer wieder auch von Eltern gehört, die Probleme mit den Kindern bekommen haben. Ja, ich habe nie Zugang zu meiner Tochter oder zu meinem Sohn gefunden. Das war nicht bösartig, aber es hat einfach nicht gestimmt. Und je ehrlicher man da miteinander umgeht, umso besser ist es. Aber das schien in der Familie von Jakob nicht der Fall gewesen zu sein, dass sich so ein Hass und so eine Wut angestaut hat, dass sie bereit waren, wir bringen unseren Bruder um. Und dann ist es Ruben, der Älteste, der noch so ein bisschen schützend die Hand über seinen Bruder hält, der Angst hat, dass er das Blut seines Bruders vergießt. Und trotzdem, ich stelle mir das vor, wie schlimm ist das für Josef. Er kommt zu seinen Brüdern und die packen ihn und werfen ihn in einen ausgetrockneten Brunnen. Da könnte man schon sagen, heute, man hätte vollstes Verständnis, wenn Josef danach psychotisch, depressiv im Grunde damit umgeht. Dann wird er aus dem Brunnen geholt, er wird als Sklave verkauft nach Ägypten und dann kommt er zu Potiphar, in Potiphars Haus, und da erlebt er das nächste Unrecht. Er arbeitet sich hoch, er wird praktisch sogar über alle anderen Sklaven gesetzt, weil er so zum Wohl des Herrn arbeitet. Und dann durch eine üble Nachrede der Frau von Potiphars wird er ja angeklagt, dass er versucht hat, sie zu verführen. Und dann landet er wieder ganz unten im Gefängnis. Da muss ich schon dran denken, was wird in Josef vorgegangen sein? Hätte er da so einen Satz nachsprechen können? Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Und dann kennen wir ja die Geschichte, dann kommt der Mundschenk und der Bäcker, die werden auch ins Gefängnis geworfen, die haben zwei Träume. Josef deutet sie ihnen, er sagt dem Mundschenk, du wirst leben, dem Bäcker, du wirst dein Leben verlieren. Und er bittet den Mundschenk, wenn du das dem Pharao sagst, erinnere dich doch an mich, sage, von wem du das gehört hast. Und die nächste Frustration, es kommt so, wie Josef es gesagt hat, aber der Mundschenk vergisst Josef. Und er bleibt weiter im Gefängnis. Und dann auf einmal wendet Gott das Schicksal des Josefs. Dann bekommt der Pharao die berühmten Träume von den Ähren, von den fetten Ähren, die von den sieben mageren Ähren gegessen werden. Und dann eben die sieben fetten Kühe, die von den sieben mageren Kühen gefressen werden. Ich muss immer noch lachen, unser Gemeinschaftsinspektor hat einmal gesagt, da waren die sieben fetten Jungfrauen und die sieben dünnen Jungfrauen. Da hat er wohl ein bisschen was verwechselt, biblisch gesehen. Nein, aber es ist immer, dass es sieben gute Jahre gibt und dann eben sieben Jahre, die alles aufzehren werden. Und Josef kann ihm die Träume als einziger sagen. Und da finde ich interessant, dass Josef dann sagt, nicht ich kann dir die Träume sagen, sondern mein Gott hat mir gezeigt, was diese Träume bedeuten. Da kann man auch sehen, dass Josef aus seiner Lebensgeschichte gelernt hat. Er klopft sich nicht mehr selber auf die Schulter und sagt nicht, wie toll er ist, sondern sagt, mein Gott ist es, der mir es gezeigt hat, was es bedeutet. Und dann kommt eben das Wunderbare, dass das Schicksal des Josefs mit so vielen, ja wirklich tiefen Einbrüchen, mit so viel Schmerz und Trauer und Angst gewendet wird. Er wird zum zweitmächtigsten Mann und er sagt auch gleich noch die Nutzanwendung der Träume. Guck, dass du in den guten Jahren gut wirtschaftest, dass du für die mageren Jahre hast und dadurch sorgt er dafür, dass die Ägypter überleben, aber nicht nur die, sondern auch die Nachbarvölker. Und dann wissen wir ja auch seine eigene Familie. Und deshalb kann Josef ganz am Ende, das ist das letzte Kapitel, das sind mit die letzten Verse im ersten Buch Mose, dann ja diesen Satz sagen, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Am Ende seines Lebens ist das genau das Bekenntnis, wie ich es auch bei Dietrich Bonhoeffer eben gefunden habe. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Josef kann am Rückblick auf sein Leben sagen, die große, unerforschliche Hand Gottes hat mich geleitet. Es war nicht meine Cleverness, es war nicht meine Intelligenz, die mich hierher gebracht haben. Ich habe es erleben müssen und dürfen, dass Gott der Handelnde in meinem Leben ist. Und diesem meinem Gott verdanke ich, was ich bin und habe. Und Josef versteht längst nicht alles, aber jetzt ist er sicher, Gott hat mich immer gesehen. Er war immer bei mir und er hat alles gut gemacht und das hat Josef demütig und dankbar gemacht. Ein Beispiel, was ich an der Stelle immer gerne erzähle, ist, wenn ich dann mal so schön frei habe, dann puzzle ich gerne. So Zehntausender oder sowas, so große Puzzle. Und einfach, das entspannt mich total, mich dann mit solchen großen Puzzlen zu beschäftigen. Und dann geht es halt los. Dann macht man sich eine Strategie, den Rahmen, man sucht sich markante Teile in dem Puzzle, wo man das erstmal gut zusammenkriegen kann. Und dann versucht man so diese Flächen dann irgendwie dazwischen auszufüllen. Und ich habe dann so ein großes Vlies, wo ich ausrollen kann und das Puzzle wieder in einer Rolle wieder zusammenrollen kann. Man schafft das ja nicht an einem Abend. Nicht? Und dann geht es halt los, dann denkt man, dieses Puzzleteil, das muss doch dahin und das geht nicht. Und ich glaube, unser Leben ist oft wie so ein großes Puzzle. Manches sehen wir ganz klar und manches wissen wir und verstehen wir selber nicht. Und dann haben wir Puzzleteile, die kriegen wir ganz schnell zu einem großen Ganzen zusammen. Und dann gibt es Puzzleteile in unserem Leben, die kriegen wir nicht passend. Und es gibt Sonntagabends, heute leider erst nach Mitternacht, kommt so eine Serie, die ich gerne gucke. Also ich gucke nicht Münster-Tatort, das schaffe ich meistens nicht. Ich gucke zum Beispiel so etwas wie Inspektor Barnaby. Und ich weiß noch, Inspektor Barnaby besucht einmal zwei ältere Damen und fragt sie, weil der Nachbar ermordet worden ist. Und die eine Frau da, die puzzelt und macht das ungerührt weiter. Und dann sieht man, während sie so Auskunft gibt, wie sie versucht, ein Puzzleteil an einer Stelle unterzubringen. Und klappt nicht. Ja, nimmt sie eine Schere, schneidet das Puzzleteil, drückt es rein und sagt, passt. So geht es in unserem Leben nicht. Wir haben Puzzleteile in unserem Leben, da verstehen wir nicht, warum Gott uns den Weg so geführt hat. Warum Gott unser Leben so geführt hat und nicht anders. Und dann können wir nur sagen, Herr, ich verstehe nicht, warum du mich diesen Weg so geführt hast, aber ich vertraue darauf, dass es zum Besten ist. Und ich lege dir auch die Puzzleteile meines Lebens hin, die ich nicht passend bekomme, weil ich darauf vertraue, dass du sie zu einem Großen und Ganzen fügst. Und das ist das, was Josef auch erlebt hat. Er hat bestimmt nicht alles verstanden, von den Brüdern verkauft, unschuldiges Opfer böser Machenschaften, ausgeliefert und ohnmächtig. Ich glaube, da können viele von uns mitfühlen. Manchen geht es ähnlich, manche haben gleiche Erfahrungen gemacht. Da gibt es zerplatzte Hoffnungen, zerbrochene Beziehungen, Hass, Neid und Ablehnung. Und dann läuft eine Lebensgeschichte anders, als wie wir es gedacht haben. Und dann kann es auch sein, dass wir schnell andere dafür verantwortlich machen. Der Josef hätte ja allen Grund gehabt, seinen Vater anzuklagen. Ja, zu sagen, Vater, was hast du eigentlich in unserer Erziehung gedacht? Warum hast du, der das selber erlebt hat, nicht anders gehandelt? Ihr Brüder, warum habt ihr so einen Hass gegen mich geschoben? Oder Potiphar, warum warst du so feige, dass du nicht erkannt hast, dass deine Frau dich belügt? Du Mundschenk, warum hast du meine Not vergessen, als es dir wieder besser ging? Und dann kommt die berühmteste Frage, und Gott, wo warst du? Warum hast du mich davor nicht bewahrt? Warum hast du mich nicht einen anderen Weg geführt? Dann sind andere schuld für mein Elend. Dann ist am Ende Gott schuld. Denn er hat mich ja im Stich gelassen. Und das ist das Wunderbare an Josef. Ich glaube, der hat viele dunkle Stunden gehabt. Und ich glaube, der wird manchmal zu Gott gerufen haben, Herr, rette mich, zieh mich heraus, hilf mir. Ich verstehe dein Führen und Leiten nicht. Aber das Wunderbare an Josef ist, er hat erlebt, dass Gott Wunderbares mit ihm vorhat. Und so ist er nicht zu einem traumatisierten Menschen geworden, sondern zu einem befreiten Menschen, der versöhnt mit sich und mit Gott leben konnte und dadurch zu einem Segen für viele Menschen wurde. Und jetzt komme ich zu diesem Rucksack. Josef erlebt am Ende seines Lebens, es geht auch anders, leider. Nämlich kurz bevor er diesen Satz sagt, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, da wird berichtet, dass hochbetagter Vater Jakob verstorben ist. Brüder beerdigen ihren Vater und dann kommen die Brüder. Und dann heißt es, die Brüder Josefs aber fürchteten sich. als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Die Brüder sind das genaue Gegenteil von Josef. Die haben ihr ganzes Leben lang so einen Rucksack getragen. Ja, jetzt will ich mal gucken, was da drin ist. Vielleicht trägst du auch so einen Rucksack mit dir. Das sind die Dinge, die wir in unserem Leben an Schuld mit uns tragen. An Verletzungen, an Enttäuschungen, an Dingen, wo wir anderen die Schuld geben und auch Gott und letztendlich vielleicht auch uns. Und dieser Rucksack, unter dem haben wir schwer zu tragen. Und je länger wir ihn tragen, umso schwerer wird er nämlich. Das sind diese Steine von Verletzung und Schuld, die wir alle mit uns tragen. Und Josef ist das Beispiel dafür, dass er wirklich sich auch das Schwere zum Besten hat dienen lassen. Der das Vertrauen in Gott dann nicht verloren hat, sondern gesagt hat, Gott kann auch aus dem Bösesten das Beste erwachsen lassen. Oder mit Bonhoeffer, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren Guttaten. Die Brüder haben schwer zu tragen gehabt. Und selbst wo sie schon wieder vereinigt waren, wo sie ihren alten Vater nach Ägypten geholt haben, hatten sie immer die Sorge, Josef wird nur so lange stillhalten, bis unser Vater gestorben ist. Dann wird er uns das alles büßen lassen, was wir an ihm Böses getan haben. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass Josef sich schon lange mit ihnen ausgesöhnt hat, dass er schon lange vergeben hat, dass er eben nicht nachtragend gewesen ist. Und ich glaube, das sollten wir uns immer wieder deutlich machen, wenn wir sagen, wir tragen etwas nach. Dann sind wir es, die es tragen. Wir sind die Nachtragenden. Und je besser und je früher wir es Gott abgeben, können wir befreit leben, versöhnt leben. Und deshalb ist Josef so wirklich zu Tränen gerührt. Er weint, als er sieht, welche Not seine Brüder ausgestanden haben, wie sehr sie unter ihrer gemeinsamen Geschichte gelitten haben und wie sie selbst ihm nicht glauben konnten, dass er es gut mit ihnen meint. Und seine Brüder, heißt es, gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Und dann sagt Josef diese Worte, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen und zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Da merken wir, was für ein Unterschied der so viel Böses erlebt hat in seinem Leben, hat vergeben können, hat nicht nachgetragen und wurde dadurch zum Segen für viele. Und die Brüder die ihr ganzes Leben lang an ihrer Last schwer zu tragen hatten. Und ich wünsche uns, dass wir die Worte von Josef nachsprechen können. Dass wir dorthin kommen, auch einmal zu sagen, ihr gedachte das Böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Dass wir auch erkennen dürfen, Gott war auch in meinem Leben am Werk, auch in manchen Fehlern, in mancher Schuld, aber dass wir vielleicht auch im Rückblick erkennen können, Gott will uns ans Ziel bringen. Das Ziel ist ein gutes. Und wenn wir Gott eben auch alles hinlegen können, werden wir zu Menschen, die bereit werden zu vergeben. Bei Jesaja heißt das so: Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, hier bin ich. Amen. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir können immer wieder nur staunen über die Wege, die du uns führst. Ja, Herr, und die guten Wege, da wo es uns leicht fällt, dir nachzufolgen, ja, da denken wir oft gar nicht daran, dir auch zu danken, dir dann auch den Lob weiterzugeben. Wir kennen das aus dem Psalmen, vergiss nicht zu danken. Doch wir vergessen oft den Dank. Und ganz häufig sehen wir dann auch so, dass was uns gelingt, dafür sind wir dann selber verantwortlich und sehen es nicht, wie du es uns geschenkt hast. Aber dann, wenn wir unser Leben durch Täler geht, durch dunkle Wegstrecken, dann kommt oft auch die Frage auf, Herr, wo bist du? Warum lässt du mich so einen Weg gehen? Warum lässt du das zu? Ja, und dann, wenn wir in unsere Welt schauen, dann müssen wir immer wieder sagen, ja, Herr, es herrscht so viel Ungerechtigkeit. Es sind so viele Menschen in Not, so viele Menschen auf der Flucht vor Krieg, vor Hunger, vor Gewalt, vor ja, Entwürdigung. Und dann werden sie wieder entwürdigt, weil man sie nicht haben möchte. Ja, es sind so viele Menschen, die nicht wissen, wie ihr morgiger Tag aussehen wird, ob sie ihn erleben werden. Ja, und ich möchte dich bitten, dass du gerade diesen Menschen begegnest, dass du ihnen Menschen schenkst, die ihnen zur Seite stehen in ihrer Not, die sich in ihrer Not annehmen, die mit ihnen den Weg gehen, um ihnen in ihrer Verzweiflung doch zu zeigen, Gott wird dich aber ans Ziel bringen und Gott wird allen Gerechtigkeit schaffen, die jetzt auf dieser Welt so unendlich viel Leid erdulden müssen. Ja, und dann bekennen wir auch, dass wir Dinge haben in unserem Leben, wo wir schuldig geworden sind an anderen und wo wir auch genau immer noch damit zu kämpfen haben, dass wir wissen, da sind wir schuldig geworden und wo wir vielleicht eben so eine lange Zeit haben verstreichen lassen, dass wir nicht mehr den Mut aufbringen, auf andere zuzugehen und sie um Vergebung zu bitten. Herr, mache uns doch bereit, dass wir nicht nachtragend sind, wo andere an uns schuldig geworden sind und dass wir auch bereit sind, da wo wir schuldig geworden sind, andere um Vergebung zu bitten. Ja, und ich möchte dich bitten, dass wir durch deinen Geist, dass wir durch deine Liebe als Versöhnte leben dürfen, auch mit dir Versöhnte. Dass das, was wir auch in unserem Leben nicht verstehen, wie du uns geführt hast, dass wir es dir in deine Hände legen und einfach dir anbefehlen, in dem Vertrauen, dass du es gut machen wirst, dass du es zu einem guten Ende führst. Ja, Herr, stärke du unseren Glauben, unsere Zuversicht, unsere Hoffnung in dein Wirken und Leiden, auch in unserem Leben, und gib uns die Kraft, die wir brauchen, auch das Schwere zu ertragen. Und so segne du alle, die jetzt auch Schweres eine schwere Wegstrecke haben und lass sie spüren, dass du an ihrer Seite bist. Bei denen, die jetzt Grund haben, sich zu freuen und dankbar zu sein, bitte ich dich doch, dass sie immer wieder auch das Dank und den Lob an dich weitergeben und es dir sagen. Dass wir einstimmen in dieses Lob, dass du über allem stehst und dass du jeden Einzelnen von uns kennst und dass du uns zum Ziel bringen möchtest. Amen.